Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und es geht um Leitzinsen. Gleich drei der wichtigsten Zentralbanken der Welt geben innerhalb von 24 Stunden ihre weitere Zinspolitik bekannt. Aber das ist nicht nur für Wall Street und DAX-Nerds interessant, denn das hat Auswirkungen auf Sparerinnen und Sparer, auf Schuldner und solche, die es vielleicht werden wollen oder müssen, auf Finanzinstitute wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die heute bemerkenswerte Zahlen vorgelegt hat, den Euro und den Dollarkurs, sprich die gesamte Wirtschaft. Darunter machen wir es heute nicht. Zur heutigen Ausgabe von Wirtschaft am Mittag, dazu begrüßt sie Gregor Lischka. Ja, die USA, die sind so etwas wie das Zugpferd der Weltwirtschaft. Dieses Zugpferd, das ächzt allerdings unter einer hohen Inflation. Die US-Notenbank handelt und schraubt die Zinsen nach oben. Was Inflation und die aktuelle Zinspolitik für die Unternehmen, die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort bedeutet, das erklärt Doris Simon.
Es ist der kleinste Zinssprung, den die US-Notenbank seit Beginn ihres Kampfes gegen die Inflation vorgenommen hat. Ein neuer Schritt im Spagat, die Inflation weiter einzudämmen, ohne eine Rezession zu befördern. Es wird nicht der letzte sein. Die Erfahrungen der Vergangenheit, so US-Notenbankchef Jeremy Powell, sprechen klar gegen eine vorzeitige Lockerung der Geldpolitik.
Restoring price stability is essential.
Ziel sei die Wiederherstellung der Preisstabilität und damit auf längere Sicht auch die Voraussetzung für Vollbeschäftigung. Nach den drastischen Maßnahmen der Federal Reserve im vergangenen Jahr fiel die Inflation in den USA im Dezember auf 6,5%. In manchen Bereichen sanken die Preise deutlich. An den Tankstellen haben sie nach einem rasanten Anstieg wieder das Vorinflationsniveau erreicht. Das trägt zur Senkung von Transport- und Logistikkosten bei und führt zu Entspannung in vielen Privathaushalten. Vor allem auf dem Land sind Benzinkosten wegen weiter Anfahrtswege zur Arbeit oft ein entscheidender Posten im Budget. Schmerzhaft spüren Amerikanerinnen und Amerikaner die Inflation weiterhin beim Essen und beim Einkaufen. Die Lebensmittelpreise lagen im Dezember 11,8% höher als im Vorjahr. So zahlen US-Bürger für ein Dutzend Eier aktuell zwischen $4 und $7. Vor einem Jahr kostete das Dutzend in den meisten Bundesstaaten weniger als $2. Mit den anhaltend hohen Lebensmittelpreisen hat auch der Zulauf bei Amerikas Tafeln zugenommen, immer öfter auch aus der Mittelschicht. Gewachsen sind auch die Schulden, die die US-Bürger auf ihren Kreditkarten haben, verschärft durch die ebenfalls gestiegenen Verzugszinsen. Sie liegen jetzt bei 19%. Die Konsequenzen und wie sie in den Griff zu bekommen sind, sind ein Thema in allen sozialen Netzwerken.
I have a lot of debt. I'm starting with about $18,000 in credit card debt, which is so much.
Mit den Leitzinserhöhungen sind im letzten Jahr auch die Hypothekenzinsen in den USA in die Höhe gegangen. Vor allem Erstkäufer haben ihren Traum vom Eigenheim aufschieben müssen. Inzwischen sinken die Immobilienpreise deshalb in vielen Gegenden der USA, aber längst nicht überall. Stark bleibt weiterhin der US-Arbeitsmarkt, trotz Entlassungen in der Tech-Branche. Anders als erwartet stiegen auch die Lohnkosten zuletzt weniger stark als angenommen. Aber weil Arbeitgeber Jobs wegen der niedrigen Arbeitslosigkeit oft nicht besetzen können, werben manche mit kräftigen Lohnaufschlägen. Die US-Notenbanker fürchten, dass dies die Inflation weiter anheizen könnte. Fed-Chef Powell bezeichnete gestern weitere Zinserhöhungen als angemessen. Der nächste Zinsschritt könne durchaus auch höher ausfallen als jetzt. Darüber werde die US-Notenbank im März bzw. Mai entscheiden, auf Basis der Entwicklung der Preis- und Arbeitsmarktdaten.
It's very difficult to manage the risk of doing too little.
Es sei schwierig, umzugehen mit dem Risiko, zu wenig zu tun. Dann würde man in 6 oder 12 Monaten herausfinden, dass man zwar nah dran war, aber dass die Arbeit nicht erledigt sei. Und dann kehre die Inflation zurück und die Fed müsse erneut eingreifen. Für die US-Notenbanker ist entscheidend, dass in allen Bereichen der Wirtschaft ein Rückgang der Inflation erkennbar ist. Solange das nicht der Fall ist, haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns, sagte Jeremy Powell gestern.
Ein Bericht von Doris Simon. Und wir gehen an die Frankfurter Börse zu meiner Kollegin Dorothee Holz. Das nutze ich direkt als Aufschlag. Wie ist denn die Entscheidung der amerikanischen Zentralbank von gestern Abend heute in Frankfurt angekommen?
Ja, man muss sagen, ziemlich gut. Der DAX steigt um 179 Punkte. Das sind 1,2% auf 15.000 360. Die Märkte reagieren ja viel stärker auf die Worte, auf den Ausblick, als auf die eigentliche Zinserhöhung von einem Viertelprozentpunkt, denn die war schon eingepreist. Aber Paul, ist aus Sicht der Märkte nicht mehr so stark auf die hohe Inflation eingegangen? Der Ton war auch weniger aggressiv im Notenbanksprech, weniger falkenhaft. Das hat in den USA die Technologiewerte um 2% nach oben getrieben. Technologiefirmen haben letztes Jahr ja stark unter den Zinssteigerungen gelitten. Und der deutsche Aktienmarkt, der fängt, wie gesagt, den Ball auf. Hier sind vor allem Immobilienwerte gefragt, getrieben auch von der Hoffnung, dass die Zinserhöhungen bald einem Ende zugehen. Wo geht also die Reise hin in den USA, in der Eurozone und in Großbritannien? Bei mir ist Carsten Pschesky, Chefvolkswirt der ING Bank. Ja, Herr Pschesky, die arg gerupften Technologiewerte, die legten eine kleine Rallye hin. Der DAX erreichte heute ein Jahreshoch. Die Märkte spekulieren also auf ein baldiges Zinsende. Sie auch?
Noch nicht ganz. Ich denke, Jerome Powell hat gesagt, dass es noch ein bisschen weitergeht. Er redet auch im Plural, nicht im Singular. Wir werden noch zwei weitere Zinserhöhungen bekommen und dann hört es vielleicht auf, aber noch wichtiger, es wird nicht so schnell eine Zinssenkung geben, denn darauf spekuliert der Markt aktuell ja auch schon.
Also Zinserhöhungen, das wäre dann März und Mai bei den nächsten Sitzungen, jeweils um 0,25 Prozentpunkte?
So, nach gestern Abend sind das zweimal diese 0,25 Prozentpunkte und dann ist man hoch genug, dann kann man erstmal warten, ob die Rezession in den USA wirklich kommt, ob die Inflationsrate weiter zurückgeht und muss erstmal weiter nichts tun.
In den USA ist die Inflationsrate zwar deutlich zurückgegangen, aber die Kerninflation, darauf schauen ja die Notenbanken, die Inflationsrate ohne die schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise, die bleibt bei 5,7%, weit über dem Ziel. Das ist doch ein Dilemma, da muss man doch vielleicht doch noch stärker ran.
Ganz genau, das ist das große Problem für die Notenbanken. Das kennen wir aber auch aus früheren Perioden mit sogenannten Energiepreisschocks. Irgendwann kommt die Inflationsrate runter, aber die Kerninflationsrate kann durchaus höher liegen als die sogenannte Headline-Inflationsrate. So, die Notenbanker, die Fed und auch die EZB haben nur einen einzigen Job und der geht darum, die Inflationsrate wieder nach unten zu drücken, Richtung 2%. Das heißt, solange diese Kerninflationsrate so hoch ist, wird weiter erstmal der Zins erhöht und wird definitiv nicht über eine Zinssenkung gesprochen.
Das heißt, vor 2024 sieht man keine Zinssenkung?
Davon würde ich ausgehen. Ich denke, dass der Markt für die USA aktuell zu optimistisch ist, denn da ist ja eingepreist, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte schon ordentlich den Zins wieder senkt. Und ich denke, da könnte es noch eine negative Überraschung geben. In Europa ist eine Zinssenkung überhaupt noch nicht auf der Tagesordnung. Die kommt vielleicht in ein oder anderthalb Jahren.
Wir springen auch nach Europa und zwar nach Großbritannien, denn die Bank of England hat auch schon die Zinsen erhöht und zwar um einen halben Prozentpunkt, auch erwartet auf jetzt 4%. Auf der Insel war die Inflationsrate zuletzt noch zweistellig. Die haben echt eine große Herausforderung.
Die haben eine definitive große Herausforderung, weil ja auch die Wirtschaft eigentlich die schwächste ist zwischen den USA, Kontinentaleuropa und Großbritannien. In Großbritannien scheint das einzige Land zu sein, das dieses Jahr wirklich in eine Rezession fallen wird. So, und das weiß die Bank of England auch. Die weiß, dass sie mit ihren Zinsschritten diese Rezession noch mal verstärken könnte. Aber es geht keinen Weg darum. Einen einzigen Job gibt es. Preisstabilität wiederherstellen. Und darum kam es heute diese Zinserhöhung.
In Großbritannien wird massiv gestreikt. Die Leute wollen endlich einen Ausgleich für die Inflation, für die Reallohnverluste. Das kann die Inflation noch mal höher treiben.
Ja, definitiv. Und da sind die Briten nicht anders als wir in Europa. Denn es gibt diese sogenannte Preis-Lohn-Spirale. Erst höhere Preise, dann höhere Löhne. Und das sorgt halt dafür, dass auch diese Kerninflationsrate, ja nicht nur in den USA, auch in Großbritannien, länger hoch bleibt.
EZB, was macht die heute? Bleibt sie auch bei dem, was man erwartet hat, eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt?
Ja, definitiv. Es gab ja auch keine anderen Stimmen aktuell. Die EZB wird die 50 Basispunkte liefern. Und dann ist eher die große Frage, ob Frau Lagarde sich ein Beispiel nimmt an Jerome Powell, der gestern Abend, denke ich, eine ordentliche, gute Pressekonferenz gegeben hat und die Märkte heute nicht wieder auf den falschen Fuß setzt. Denn das ist ja in der Vergangenheit bei der EZB in so einer Pressekonferenz mal wieder passiert. Also auch deutliches Signal geben, das ist noch nicht das Ende. Es geht weiter mit Zinserhöhung und auch wiederum das, was der Markt erwartet, dass irgendwann eine Zinssenkung kommt, steht nicht aktuell zur Debatte.
Das würden Sie, Frau Lagarde, raten. Mal schauen, ob sie sich an Ihre Ratschläge hält. Wir hören das gleich nach der Sendung. 14.15 Uhr werden die Zinsen veröffentlicht, dann folgt die PK. Danke, das war Carsten Pschesky von der ING Bank.
Ja, vielen Dank. Wie wirken sich denn die Entscheidungen der US-Notenbanken bzw. die bevorstehende, fast schon feststehende Entscheidung der EZB auf den Wechselkurs aus zwischen dem Dollar und dem Euro?
Ja, die Reaktion war ziemlich stark an den Devisenmärkten. Der Euro ist nämlich jetzt gerade etwas drunter, aber vor einer Minute war er bei $1.10. Das ist der höchste Stand seit letztem April. Umgekehrt hat der Dollar dann auch deutlich an Wert eingebüßt. Die EZB dürfte, wie wir ja gehört haben, die Zinsen noch stärker erhöhen als in den USA. Also Vorteil Euro.
Und die drei Zentralbanken haben heute für Furore gesorgt. Aber nicht nur drei Zentralbanken, sondern auch drei DAX-Konzerne. Infineon, Siemens Healthineers und auch die Deutsche Bank legen heute ihre Jahreszahlen vor. Und zur Deutschen Bank berichten wir gleich nochmal ausführlich. Aber Frau Holz, Sie dürfen schon mal etwas spoilern. Wie haben die Aktienwerte der Unternehmen denn auf die neuen Jahreszahlen reagiert?
Also wenn ich Ihnen sage, dass die Aktien der Deutschen Bank um 2% gefallen sind, zeitweise sogar um 5%, dann können Sie sich denken, dass die Anleger nicht so glücklich waren. Dabei hat die Deutsche Bank das beste Ergebnis seit 15 Jahren erzielt, hat aber nicht alle Erwartungen erfüllt, vor allem bei der Gewinnmarge nicht. Erwartungen, das ist ja das, was an der Börse gehandelt wird. Der Chiphersteller Infineon hat auf ganzer Linie geliefert. Die Nachfrage nach Chips für die Industrie ist sehr hoch, bleibt wohl sehr hoch. Infineon hat deshalb die Prognose erneut angehoben, rechnet mit einer Umsatzrendite von 25%. Infineon spielen die Energiewende, der Ausbau der E-Mobilität in die Karten und die Aktien springen um über 7% in die Höhe. Siemens Healthineers-Aktien auch sehr gefragt, die klettern um 6%. Der Gesundheitskonzern hat zwar im ersten Quartal weniger verdient, gelobt aber Besserung und das wird honoriert.
Und damit schauen wir auch noch mal ganz kurz auf die Staatsanleihen und den Goldkurs.
Bei Anleihen gibt es leichte Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt auf 2,25%. Gold klettert auf $1.955.
Dorothee Holz war das, unsere Reporterin von der Frankfurter Börse. Ganz vielen Dank. Ja, und wir haben mit ihr gerade schon über die Deutsche Bank gesprochen. Bemerkenswert sind sie allemal, die Jahreszahlen, ob sie jetzt die Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger erfüllen oder nicht. Und diese Zahlen der Deutschen Bank, die werfen auch ein paar generelle Fragen über die Zukunft der deutschen Finanzbranche auf. Und mehr dazu weiß Mischa Erhardt.
Inmitten der Krise hat die Deutsche Bank ihr bestes Ergebnis seit 15 Jahren eingefahren. Also ihr bestes Ergebnis seit dem Zeitpunkt vor der großen Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise infolge der Pleite von Lehman Brothers. Konzernchef Christian Sewing führt das zurück auf eine unter seiner Ägide vor 3 Jahren gestartete und gelungene Umstrukturierung seines Instituts. Die habe ein solches Ergebnis ermöglicht, trotz widriger Bedingungen infolge der Krise.
Meine Damen und Herren, auf das, was wir in diesem Umfeld in der Bank geschafft haben, sind wir im Vorstand sehr stolz. Und für die Deutsche Bank ist das nichts anderes als ein Meilenstein.
Unter dem Strich hat Deutschlands größte Privatbank nach Abzug von Zinszahlungen an Anleihegläubiger rund 5 Milliarden Euro verdient. Damit hat die Deutsche Bank ihren Gewinn gegenüber den 1,9 Milliarden Euro im Vorjahr also deutlich mehr als verdoppelt. Das ist zum einen Folge weiterer Kosteneinsparungen, die auch im vergangenen Jahr weitergingen. Im Zuge des Umstrukturierungsprozesses sind in dem Institut in den vergangenen Jahren tausende Stellen gestrichen worden. Geholfen hat aber auch eine Steuergutschrift von fast 1,5 Milliarden Euro. Und schließlich geben die von den Notenbanken im vergangenen Jahr stark angehobenen Zinsen der Bank Rückenwind. Die haben vor allem im Geschäft mit Unternehmenskunden, also der Unternehmensbank, die Gewinne sprudeln lassen.
Der Zinsüberschuss erhöhte sich im vergangenen Jahr um 39% dank eines gestiegenen Zinsniveaus, aber auch durch ein höheres Geschäftsvolumen.
So Finanzchef James von Moltke. Und das wiederum hat auch die Umsätze in der Unternehmensbank in die Höhe getrieben.
Die Erträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um 23%. Auf 6,3 Milliarden Euro und erreichten damit den höchsten Wert seit Gründung der Sparte.
Auch im Geschäft mit Privatkunden lief es für die Deutsche Bank im vergangenen Jahr gut. Hier haben sich die Gewinne sogar verfünffacht. Damit haben Geschäfts- und Privatkunden der Bank ein besseres Ergebnis eingebracht als das Investmentbanking. Das hat vor allem bei der Beratung und Begleitung von Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen gelitten. Im Zuge der Umstrukturierung hatte die Deutsche Bank das Investmentbanking zurechtgestutzt und Teile abgestoßen oder eingestellt. Nicht genug, meint der unabhängige Bankenanalyst Dieter Hein von Fair Research.
Eine Geschäftsbank wie die Deutsche Bank aus meiner Sicht ist besser beraten, wenn sie die Geschäfte im Investmentbanking deutlich runterfährt. Aber die Strategie verfolgt Herr Sewing nicht. Also von daher die Risiken potenziell auch in der Zukunft bleiben bestehen.
Aufgrund der aktuellen hohen Unsicherheiten jedenfalls hat die Bank ihre Risikovorsorge deutlich in die Höhe geschraubt, von gut 500 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro. Christian Sewing sieht die Bank damit auch für kommende Unsicherheiten gut gewappnet.
Die Bank ist auf einem absoluten Wachstumskurs. Keiner hat für möglich gehalten, dass die stabilen Geschäftsfelder so wachsen, wie sie jetzt wachsen. Das gibt uns einfach die gesamte Zuversicht auch in die Zukunft.
Auch wenn die Risiken und Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges oder geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China in diesem Jahr hoch bleiben werden. Sollten keine allzu großen Verwerfungen kommen, rechnet die Deutsche Bank auch für 2023 mit Wachstum und einem noch höheren Vorsteuergewinn als im vergangenen Geschäftsjahr.
Die Deutsche Bank, es scheint, als steuert sie auf gute Zeiten zu, Mischa Erhardt berichtete. Tja, und auf gute Zeiten zurückschauen, das kann eine Branche ganz besonders. Eine Branche, die durch Corona ganz viel Rückenwind bekommen hat. Im Frühjahr 2020 der Pandemie, da hatten nämlich plötzlich ganz viele Leute ganz viel Zeit für Sport an der frischen Luft. Und Sie erahnen es vielleicht, es geht um die Fahrradbranche. Fahrradhersteller und Händler haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Unser Reporter Thomas Wagner hat deswegen mal bei der deutschen Fahrradindustrie zugehört, ob dieser Boom jetzt irgendwann vielleicht auch mal zu einem Ende kommt.
Die Branchenwitterung ist klar, gerade ein wenig betrübter Himmel, ein wenig Regen. Das Branchenklima auf der langen Achse ist sehr, sehr gut. Fahrrad gehört so nahezu allen urbanen und suburbanen Fragestellungen.
Ein paar Dellen in den Kurven für Absatz und Produktion der Fahrradbranche, aber kein langfristiger Abwärtstrend. So beschreibt Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad die Entwicklung einer Branche, die von der Corona-Pandemie enorm profitiert hat. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden deutschlandweit nach Angaben des Zweirad-Industrieverbandes über 5 Millionen Fahrräder verkauft, gleich mal 700.000 mehr als im Vorjahr, und 2021 waren es immerhin noch 4,7 Millionen. Wichtig dabei:
Die Hälfte der verkauften Fahrräder waren E-Bikes, also Pedelecs.
So Rainer Kohlberg, Sprecher des Zweirad-Industrieverbandes. Corona, die Zeit, als vieles nicht mehr möglich war, Radfahren aber schon. Die Fahrradbranche erlebte einen Boom. Selbst im ersten Halbjahr 2022 verliefen Produktion und Absatz von Fahrrädern noch stabil. Aber dann,
was wir gesehen haben, dass wir in der zweiten Jahreshälfte und insbesondere im letzten Quartal des letzten Jahres wirklich eine deutliche Kaufzurückhaltung hatten. Und es war wirklich ein sehr gemischtes Jahr.
Ist mit Corona plötzlich auch die Lust aufs Fahrradfahren verflogen? Keineswegs, sagt Rainer Kohlberg vom Zweirad-Industrieverband. Der Einbruch hänge eher mit etwas anderem zusammen, nämlich
einfach mit der Kaufzurückhaltung, kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Ging mir persönlich genauso, wenn man nicht weiß, wie die nächste Nebenkostenabrechnung aussieht, wenn man nicht weiß als Unternehmen, ob ich mir irgendwie noch die Energiekosten leisten kann etc., dann stellt man größere Ausgaben gerne erstmal zurück und sagt zuerst mal gucken.
Und der Kauf eines Fahrrads, zumal mit elektrischem Hilfsmotor, ist durchaus eine größere Ausgabe.
Für ein Elektrorad, also für das Jahr 2022, jetzt so aus dem Bauch raus, wir haben noch nicht alle Zahlen, werden wir mit Sicherheit an die 4.000 Euro drankommen beim E-Bike.
Sagt Tobias Hempelmann vom Verband des Deutschen Zweiradhandels. Er sieht der bevorstehenden Fahrradsaison entspannt, ja nach gerade erwartungsfroh entgegen, trotz möglicher Kaufzurückhaltung. Denn immer mehr werde das Fahrrad nicht nur als Freizeit- und Sportgerät, sondern auch als Verkehrsmittel für den Alltag genutzt.
Ganz viele Leute merken jetzt oder haben es gemerkt, dass man die Fahrräder für den ganzen Tag, für den Weg zur Arbeit und ähnliches gut einsetzen kann. Parkplatzproblematik und alles.
Hinzu kommt, immer mehr Unternehmen unterstützen ihre Beschäftigten mit Zuschüssen beim Umstieg vom Auto aufs Fahrrad und das mit steuerlicher Unterstützung.
Das ist das Thema Dienstradleasing, wie dies auch weiterhin vielen Leuten ermöglicht, Fahrräder günstig mit steuerlichen Vorteilen zu erwerben, der gesamte öffentliche Dienst. Alles, was nicht verbeamtet ist, ist da jetzt zugekommen. Da haben wir momentan eine sehr starke Nachfrage.
Was aber zu beobachten sei, Überhitzungserscheinungen der Branche in den Corona-Jahren, die sich in längeren Wartezeiten für Neufahrräder und Ersatzteile niederschlugen, gehen wieder zurück. Mehr Normalität kehrt ein. So beobachtet Tobias Hempelmann vom Verband des Deutschen Zweiradhandels.
Genauso sieht, dass das Tempo so ein bisschen rauskommt aus der Geschichte. Das heißt, dieser jährliche Modellwechsel, teilweise Vorstellung von neuen Modellen, wenn die eigentlichen Modelle noch gar nicht im Markt sind, schon neue Modelle vorzustellen, dass die ganze Branche mal so ein bisschen runterkommt.
Eine Branche, die deutschlandweit mit Fahrrädern und E-Bikes nach Angaben des Zweirad-Industrieverbandes jährlich über 6 Milliarden Euro umsetzt.
Thomas Wagner über die deutsche Fahrradbranche. Und wir gehen nochmal eine Ebene darüber, auf Ebene der deutschen Wirtschaft. Und die ist ja bekanntlich sehr exportorientiert. Und wie da die Zahlen für das vergangene Jahr ausfielen, das ist seit heute Morgen bekannt. Und ob die Nachrichten für deutsche Unternehmen eher gut oder eher schlecht ausfielen, Eva Bahner berichtet.
Trotz Ukraine-Krieg und gestörter Lieferketten haben Deutschlands Exporteure 2022 einen neuen Rekord aufgestellt. Waren made in Germany im Gesamtwert von 1.564 Milliarden Euro wurden ins Ausland geliefert. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Damit stieg das Exportvolumen gegenüber 2021 nochmals um 14,3%. Rechnet man allerdings die Preiserhöhungen der vergangenen Monate heraus, die Exporte teurer machen und damit auch das Gesamtvolumen, sieht die Exportbilanz nicht mehr ganz so gut aus. Genau beziffern lässt sich der Inflationseffekt nicht, da das Statistische Bundesamt keine preisbereinigten Außenhandelsdaten veröffentlicht. Der Bundesverband der deutschen Industrie lässt allerdings mitteilen, Deutschland habe 2022 Weltmarktanteile und Wettbewerbsfähigkeit verloren. Die deutschen Exporte hätten sich preisbereinigt um 2 Prozentpunkte schwächer entwickelt als der globale Handel. Einen deutlichen Dämpfer gab es zum Jahresende für den deutschen Außenhandel. Im Dezember sanken die Exporte um 6,3% gegenüber November, stärker als erwartet. Die Importe gaben um 6,1% nach.
Eva Bahner. Ja, erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. So ungefähr geht es wahrscheinlich gerade der Baubranche. Die Inflation schlägt hier nämlich besonders stark zu Buche. Rohstoffe und Handwerker und so weiter werden immer teurer. Und dann erhöhen die Zentralbanken die Zinsen in dem Versuch, die Teuerungen abzudämpfen. Nur dann werden halt die Finanzierungen dieser Bauprojekte deutlich teurer. Und Deutschlands größte Wohnungsgesellschaft Vonovia hat gestern ja wegen dieser ungünstigen Gemengelage schon angekündigt, jegliche neuen Bauprojekte vorerst einzustellen. Und unter anderem damit beschäftigt sich heute auch unsere Wirtschaftspresseschau.
Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat angekündigt, in diesem Jahr keine Neubauten mehr zu errichten und begründet dies unter anderem mit den gestiegenen Finanzierungskosten und der Inflation. Das Handelsblatt schreibt, der gesamte Neubau ist im Prinzip zum Erliegen gekommen, da es illusorisch ist, darauf zu hoffen, dass die Niedrigzinsen zurückkommen werden und sich die Baukosten auch nicht über Nacht halbieren lassen, bleibt nur eines: sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, welche politischen Rahmenbedingungen es braucht, um den Neubau von Wohnungen wieder wirtschaftlich zu machen. Es geht auch um Regulierung, etwa darum, Bauvorschriften anzugleichen oder sogar abzusenken. Einiges ist da schon geschehen, aber längst nicht genug. Fest steht, es entsteht keine einzige neue Wohnung dadurch, dass man sich mit populistischen Forderungen öffentlich bekämpft. Die Rheinzeitung kommentiert den geplanten Bau einer Chipfabrik im Saarland. Für die Bundesregierung und die EU ist diese Nachricht zweifelsohne ein Coup. In Zeiten, in denen Europa im Wettlauf um Zukunftstechnologien mit China und den USA ins Hintertreffen zu geraten droht, überzeugt der Standort im Saarland und im Herzen Europas ein US-Unternehmen. Durch die geplante Chipfabrik können deutsche Autohersteller darauf hoffen, bei der E-Auto-Produktion zuverlässig beliefert zu werden. Siliziumcarbid ist weltweit begehrt, weil es der E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen könnte. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit den Vorschlägen, klimafreundliche Investitionen in der Europäischen Union zu fördern. Die EU-Kommission will es Mitgliedstaaten erleichtern, Subventionen an grüne Branchen zu zahlen. Schließlich gewähren die USA hohe Beihilfen, also muss Europa mitziehen, lautet das Argument. Doch da ist Vorsicht angebracht. Es gibt sehr gute Gründe dafür, dass die EU-Kommission Subventionen der Regierungen streng kontrolliert. Ansonsten könnten Konzerne die Mitgliedsländer gegeneinander ausspielen. Zudem können reiche und große Staaten wie Deutschland ihre Firmen viel üppiger unterstützen als klamme Länder wie Italien. Zu viel Freiheit für die Regierungen könnte also zu unfairen Vorteilen für bestimmte Standorte führen und den Binnenmarkt verzerren. Die Badische Zeitung aus Freiburg nennt die geplanten Steuererleichterungen für Unternehmen riskant. Das hilft Deutschland, wo man sich viel leisten kann, aber weniger reiche Länder können das nicht in gleichem Maße. Das führt zu mehr Ungerechtigkeiten innerhalb der EU. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnt, der so entfachte Subventionswettlauf schafft in der Wirtschaft Anreize, mehr in die Akquise von Staatsgeldern zu investieren, als in die eigene Wettbewerbsfähigkeit.
Soweit unsere Wirtschaftspresseschau und damit endet dann auch Wirtschaft am Mittag und am Mikrofon bedankt sich Gregor Lischka.